So, also guten Abend. Ich würde sagen, wir fangen mal an, auch wenn wir irgendwie noch im kleinen Kreis sind. Ich habe erstmal als Auftakt für Sie die Ergebnisse der Evaluierung vom letzten Mal. Ich glaube, die hatte ich noch nicht vorgestellt. Ich werde jetzt auch nicht im Detail die Sachen alle besprechen. Die Noten, die Sie so für die verschiedenen Fragen praktisch gegeben haben, sind eigentlich überwiegend ganz gut. Ich sehe immer alles, was schlechter als 2,0 ist, als potenziell kritisch irgendwie an, weil man meistens davon ausgehen muss, dass die Bewertungen etwas freundlicher sind als tatsächlich die Meinung ist. Ja, also es ist so, in der Statistik bei solchen Umfragen sagt man immer 1 abziehen, ja, oder beziehungsweise drauf addieren bei diesem Notensystem, und das heißt dann, alles, was mit gut und schlechter bewertet wird, ist praktisch befriedigend und schlechter. Das heißt, interessant finde ich hier, dass die Vorlesung inhaltlich offenbar nur mäßig interessant ist, mit einer 2,3. Das ist natürlich so eine Sache, vielleicht dadurch, dass ich die Auswahl getroffen habe, hier überwiegend Linux zu machen, wenn das jetzt von den Teilnehmern beeinflusst ist, die sich was anderes erhofft hatten oder so, dann kann das natürlich sein, dass das der Grund ist. Ansonsten kriegt man ja über die Umfrage jetzt so Details dann nicht raus. Besuch der Vorlesung gerne, 2,1 ist auch so ein Wert, der vielleicht gerade noch in Ordnung ist. Und ansonsten waren die Noten hier alle 2,0 oder besser, sodass ich damit eigentlich ganz zufrieden bin. Dann gab es da noch diese Freitextfelder, die Sie nicht besonders intensiv genutzt haben, wo man also Lob und Kritik praktisch absetzen konnte. Da will ich nur auf die Kritikpunkte eingehen. Skripte rechtzeitig online stellen, ja, ich weiß, das ist eine Schwäche. Weil ich jetzt diesen Kurs zum ersten Mal mache und da halt noch keine Materialien habe, und ich unterschätze oft den Aufwand, der nötig ist, um dann irgendwas vorzubereiten, und deswegen müssen Sie da jetzt leider im Moment drunter leiden, dass das Material relativ spät kommt. Für heute habe ich die Folien immerhin dann gestern schon tagsüber online gestellt, sodass Sie die Sachen vielleicht noch rechtzeitig gesehen haben. Im Theorieteil das Publikum noch mehr einbinden, ja, da weiß ich jetzt auch nicht. Theorie im eigentlichen Sinne ist es ja nicht. Also auch wenn ich hier so die Folien halt eine nach der anderen zeige, sind es ja nicht wirklich irgendwelche Theorie-Sachen, wie Sie die zum Beispiel in der Betriebssysteme-Theorie-Vorlesung anschauen, sondern das ist eigentlich alles praktisch. Und da ist es natürlich so, wenn Sie die Sachen schon kennen, dann dann ist es eher langweilig. Also dann kommt da nichts Neues für Sie. Und wenn Sie das noch nie gesehen haben, dann kann ich natürlich auch nicht sagen, sowas wie, ja, was würden Sie da machen oder so. Ne? Weil wenn Sie die Kommandos nicht kennen und nicht wissen, wie man zum Beispiel Paketverwaltung macht oder sowas, dann kann man da nicht wirklich so einen interaktiven Dialog oder sowas machen, sondern dann kann ich halt nur vorstellen, wie es funktioniert, und Sie nur in der Form einbeziehen, dass ich Sie halt die Sachen ein bisschen üben lasse. Ja, wenn Sie noch weitere Anmerkungen haben, die jetzt über das, was ich da abgefragt habe, hinausgehen, irgendwas, was Ihnen nicht gefällt, was Ihnen jetzt erst einfällt, dass Sie es mir doch noch sagen wollten, können Sie mir auch jederzeit eine Mail schicken. Ich freue mich also über jede Form von Feedback, wenn man inhaltlich was damit anfangen kann. Ne? Also nicht nur alles schlecht, sondern irgendwie, ich finde schlecht, dass Sie das und das machen oder dass Sie auf den Monitor gucken oder weiß nicht was. Ja? Das würde mir sicher alles weiterhelfen. Ansonsten ist das Ergebnis so im Rahmen des Üblichen und für mich passt. Gut, dann machen wir weiter im Stoff. Wir waren letztes Mal so weit gekommen, dass wir praktisch mit diesen Tools RPM und DPKG für die Paketverwaltung, dass wir uns da ein paar Sachen angeguckt haben, was man da also machen kann, dass man rausfinden kann, was gibt es für Pakete, vielleicht was stecken da für Dateien drin. Und ich hatte da schon ein paar Mal darauf hingewiesen, dass es bei Linux-Paketverwaltung immer das Problem der Abhängigkeiten und Konflikte gibt. Das war schon mal kurz angesprochen, das wollte ich jetzt noch mal etwas ausführlicher besprechen. Und die Grundidee bei den Abhängigkeiten ist, dass Sie, also wenn Sie ein Paket installieren wollen, dass das fehlschlagen kann, weil irgendwelche anderen Dinge vorausgesetzt werden von dem Paket. Und wenn die nicht da sind, dann kann auch die Software in dem Paket nicht vernünftig funktionieren. Ja? Ein typisches Beispiel wäre, dass Sie irgendwelche Bibliotheken benötigen. Ja, die meiste Software ist ja dynamisch gelinkt gegen irgendwelche Bibliotheken, die so Standardfunktionen zur Verfügung stellen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel eine grafische Anwendung haben, irgendwie ein KDE oder GNOME-Programm, dann ist das ja in der Lage, nicht nur ein Fenster aufzumachen, sondern in dem Fenster auch sowas wie ein Menü anzuzeigen. Die Menüpunkte sind vielleicht noch mit Icons versehen. In den Dialogen haben Sie irgendwelche Schaltflächen, Schieberegler und so weiter, dieses ganze Zeug. Und das schreibt natürlich nicht jeder Programmentwickler immer wieder neu, sondern der verwendet dafür Standardbibliotheken, die für diese Funktionen zur Verfügung gestellt werden. Und wenn Sie jetzt versuchen, auf einem in Anführungszeichen nackten System ein KDE-Programm zu installieren, also was für die grafische KDE-Oberfläche gedacht ist, und Sie haben die KDE-Bibliotheken nicht, dann kann das nicht funktionieren. Und die Paketverwaltung, wenn Sie jetzt mit diesen einfachen Tools RPM und DPKG arbeiten, bei eben RPM-basierten oder bei Debian-Distributionen, dann ist das Ganze immerhin so clever gelöst, dass Sie praktischen Hinweis kriegen, das funktioniert nicht und dass die Installation verweigert wird. Na, wenn Sie also hingehen würden in dem Beispiel irgendein KDE-Programm, vielleicht das DVD-Brennprogramm K3B und Sie sagen, das will ich haben, installiere mir das und Sie haben ein Paket auf der Platte liegen, dann würde Ihnen RPM oder DPKG würde Ihnen sagen, ich kann das nicht installieren, denn es fehlen folgende Bibliotheken. Na, je nachdem, wie gut das Paket praktisch diese Abhängigkeit in sich selber dokumentiert, kann es sein, dass Sie direkt den Hinweis kriegen, welches Paket fehlt. Es kann aber auch sein, dass da nur steht, ich brauche irgendeine Bibliothek und das müssten Sie dann praktisch selber rausfinden. Na, und das ist etwas, was bevor die komplexeren Paketverwaltungssysteme eingeführt wurden, mit denen wir uns gleich beschäftigen werden, bis dahin ist das immer ein großes Problem in der Linux-Welt gewesen, wo also viele Anwender gesagt haben, ich komme damit nicht klar, weil ich habe mir hier irgendwo was runtergeladen aus dem Internet und will das installieren. Die Software ist auch das richtige Paket für meine Distributionsversion und trotzdem gelingt es nicht, weil eben diese Abhängigkeiten nicht erfüllt sind. Und also das mit den Bibliotheken, das ist eine häufige Sache. Eine zweite Geschichte, das ist hier dieses Beispiel unten OpenSSH Ask Pass. Das ist irgendein Zusatzpaket für OpenSSH. Da sieht es so aus, dass Sie häufig ein großes Programmpaket, ja, was also logisch irgendwie zusammengehört, in mehrere kleine Teilpakete unterteilen. Und das läuft meistens so ab, dass es ein Hauptpaket gibt, was praktisch so eine Minimalausstattung enthält, also die Kernfunktionen der Software, die Sie da installieren wollen. Und dann gibt es diverse weitere Pakete, die einen ähnlichen Paketnamen haben und die praktisch abhängen von diesem Hauptpaket, ja, weil es keinen Sinn hat, so ein Zusatzpaket zu installieren, wenn Sie das Hauptpaket nicht haben. Und das ist eigentlich so die zweite große Geschichte, wo man häufig auf irgendwelche Abhängigkeiten stößt. Gut, wenn man das jetzt festgestellt hat, eben indem man so eine Fehlermeldung gekriegt hat, dann möchte man natürlich das Problem irgendwie lösen, also die Software doch noch installieren. Und wenn Sie eben Glück haben und der Hinweis sieht so aus, dass da steht, also ich brauche folgendes Paket, ja, dann ist es natürlich leicht. Dann haben Sie einen Paketnamen und dann gehen Sie auf die gleiche Webseite, wo Sie das ursprüngliche Programm vielleicht runtergeladen haben und da finden Sie in der Regel dann auch dieses andere Paket. Ja, da muss man nur noch darauf achten, dass so die Rahmendaten stimmen, also dass die Versionsnummer passt, dass das Paket auch für Ihre Linux-Version und Distributionen richtig ist. Und was auch manchmal noch ein Problem ist, dass auch die Plattform die richtige ist. Ja, Linux gibt es nicht nur für die PC-Architektur, sondern läuft auch auf allen möglichen anderen Prozessoren. Und wenn Sie da praktisch von einer falschen Architektur ein Paket haben, damit können Sie nichts anfangen. Es sei denn, es enthält nur Dokumentation oder sowas. Die sind aber in der Regel mit einer eigenen Architekturkennzeichnung angegeben. Also es gibt so eine No-Arc-Architektur, die sagt, dieses Paket ist für alle Architekturen gedacht, weil es zum Beispiel nur die Doku enthält. Also das lässt sich in der Regel noch gut in den Griff kriegen. Aber manchmal haben sie eben einfach eine Abhängigkeit von der Datei. Da steht dann sowas wie, ich brauche die Datei abc.so.1. Und dann ist natürlich die Frage, wo könnte das jetzt drin stecken? Und das ist dann wirklich eine Möglichkeit, wenn man nur diese klassischen Paketverwaltungstools verwendet, wo man dann einfach scheitern kann. Ja, und damit auch einer der Gründe, weswegen fortgeschrittenere Techniken entwickelt wurden, sodass sich dieses Problem heute eigentlich nicht mehr stellt. Aber das sehen wir dann, wenn wir zu den besseren Tools kommen. Jetzt kann es manchmal passieren, dass Sie ein Paket haben, was Ihnen also als Paketdatei vorliegt, und bei der Installation oder beim Versuch der Installation kriegen Sie die Fehlermeldung, Abhängigkeiten sind nicht erfüllt. Und wenn Sie aber glauben, dass das kein Problem ist, ja, weil Sie zum Beispiel ein Paket gefunden haben, was gar nicht für Ihre Distribution da ist. Angenommen, Sie haben also so ein Red Hat oder Fedora-System und Sie haben irgendwo ein Mandriva-RPM-Paket gefunden. Mandriva ist noch eine andere Linux-Distribution. Das ist auch im RPM-Format. Dann könnte es sein, vielleicht haben Sie das auf einem anderen System schon mal getestet und Sie wissen, obwohl das meckert über irgendwelche Abhängigkeiten, lässt sich das trotzdem installieren. Das würde funktionieren. Dann können Sie das erzwingen. Das RPM-Kommando, ja, mit RPM-i wird ja normalerweise im Paket installiert. Und wenn Sie da noch als weitere Option --nodeps, ja, also no dependencies, keine Abhängigkeiten, wenn Sie das noch als extra Option angeben, dann wird praktisch sich über diese Abhängigkeitsprobleme hinweggesetzt und der Paketmanager spielt das Paket ein. Ja, bei DPKG in der Debian-Welt können Sie dasselbe machen. Die Option heißt nur anders. Die heißt dann --force --depends. Und das ist aber dasselbe in Grün. Auch da wird dann ignoriert, wenn es irgendwelche Abhängigkeiten gibt. Und das ist aber so, dass Sie dieses Feature nur nutzen sollten, wenn Sie wirklich wissen, dass das Ganze funktionieren wird. Ja, in 95% aller Fälle, wenn Sie auf die Weise sich über Fehlermeldungen hinwegsetzen und das Paket einfach trotzdem installieren, dann ist es zwar da, aber Sie können die Software nicht starten. Weil wenn der Grund eben eine fehlende Bibliothek ist, dann merken Sie es spätestens an der Stelle, wo Sie versuchen, das Programm zu starten. Ja, der in Linux integrierte Programmlader wird dann hingehen, dieses Binary von dem Programm laden. Da steht irgendwo drin, welche Bibliotheken es braucht. Dann wird er versuchen, die zu laden und das schlägt dann fehl und dann bricht das Ganze mit einer Fehlermeldung ab. Ja, aber in seltenen Fällen ist es eben so, dass es sinnvoll ist, sich doch darüber hinwegzusetzen, wenn man zum Beispiel Zugriff auf viele andere Linux-Installationen hat und sagt, ich bastel mir das selber zusammen und suche mir irgendwie auf anderen Systemen einfach die fehlenden Dateien und kopiere die rüber. Das ist dann zwar ja Frickelei, sage ich mal, aber manchmal braucht man das halt, ja, so als Notlösung. Sie können auch rausfinden zu einem installierten beziehungsweise zu einem Paket, was Sie haben, welche Abhängigkeiten das Ganze hat, ohne dass Sie ein Installationskommando absetzen. Ja, wenn Sie also gar nicht installieren wollen, Sie würden ja bei fehlenden Abhängigkeiten würden Sie dann halt eine Fehlermeldung kriegen. Wenn Sie einfach nur wissen wollen, was brauche ich denn noch dafür, dann können Sie hingehen und bei RPM mit der Option -QP, das Q steht immer für Query bei den RPM-Kommandos und das P steht hier für Package, weil Sie anschließend einen Paketnamen noch angeben. Ja, und dann außerdem hier noch dieses --requires. Wenn Sie mit diesen Optionen arbeiten, dann kriegen Sie praktisch eine Auflistung von allen Dingen, die als Abhängigkeit eingetragen sind. Da kommen jetzt also nicht nur die Sachen, die fehlen, eventuell, sondern es kommen wirklich alle Abhängigkeiten, die in den Metadaten vom Paket praktisch drinstehen. Und das ist auch eine Frage der Qualität des Pakets, was da gepackt wurde. Denn es ist durchaus möglich, dass Sie ein Paket packen, also wenn Sie selber jetzt Software-Distributor wären, und in die Metadaten praktisch reinschreiben, das Ding hat keine Abhängigkeiten, obwohl es tatsächlich welche hätte. Ja, das wird nicht automatisch irgendwie entdeckt, sondern Sie kriegen hier nur die Informationen raus, die praktisch der Packager, ja, der das Paket gebaut hat, die der eingetragen hat. Und manchmal stehen auch Sachen da drin, die man tatsächlich gar nicht braucht für das Paket, weil jemand beim Bauen des Pakets mit falschen Einstellungen gearbeitet hat. Dann zieht so ein Paket eine ganze Reihe von Abhängigkeiten hinter sich her, obwohl die gar nicht da sind. Also mit dem Befehl können Sie für ein RPM-Paket rausfinden, was das braucht oder behauptet zu brauchen. Und dasselbe können Sie jetzt auch wieder in der Debian-Welt machen. Da sehen die Optionen dann komplett anders aus. Da würden Sie sagen dpkg-f, dann den Paketnamen. Ja, das ist in beiden Fällen die Idee, dass Sie ein Paket auf der Platte liegen haben und darüber sich informieren wollen. Und dann hinter dem Paketnamen noch Depends. Ja, damit schränken Sie praktisch die Ausgabe von diesem Aufruf ein bisschen ein und kriegen nur die Hinweise, was benötigt wird. Also hier ist die Syntax etwas ungewöhnlich, dieses Wort Depends, das wird hinten dran gehängt. Das ist jetzt leider so, solange wir uns mit den Paketverwaltungen beschäftigen, dass wir immer hin und her wechseln werden zwischen dieser RPM-Welt und der Debian-Welt, weil im Prinzip für die LPI-Zertifizierung man in beiden Systemen sich auskennen muss, weil die halt beide große Verbreitung haben. Wir werden, wenn wir nachher praktisch was ausprobieren, werden wir uns aber nur auf das Debian-System beschränken, weil sie ja auch nur das installiert haben in der virtuellen Maschine. Okay, das ist also im Wesentlichen die, ja, in Anführungszeichen, Theorie zu den Abhängigkeiten. Ja.
Kurz mal eine Zwischenfrage. Bei Solaris und dem ganzen Quatsch, was es da noch gibt, ist es dasselbe oder?
Also bei Solaris können Sie davon ausgehen, dass es wieder ein anderes Paketverwaltungstool ist. Ich bin jetzt selber kein Solaris-Administrator, ich weiß nicht, wie da die Tools aussehen. Ich weiß auch nicht, ob die zum Beispiel so ein Repository-System haben, wie wir uns das nachher für die Linux angucken werden. Ja, das müssten Sie schauen. Also es ist halt so, dass schon innerhalb der Linux-Welt es mehrere Standards gibt. Das sind nur die beiden großen, die RPM- und die Debian-Pakete. Es gibt noch mehr. Und wenn Sie zum Beispiel in die BSD-Systeme reinschauen, da gibt es dieses Port-System. Also wo Sie sagen, Port, Install, irgendwas. Das ist nochmal ein anderer Ansatz, wo praktisch Software als Quellpaket, also als Quellcode-Datei runtergeladen wird und dann mit einem Compiler übersetzt wird. Ja, das heißt, Sie kriegen immer ein frisch auf Ihrer Maschine installiertes Paket, wenn Sie dieses Port-Kommando verwenden. Ist bei macOS auch so. Also wenn man die Ports-Collection nachinstalliert, dann kann man auch mit Port auf dem Apple-Rechner Zeug nachinstallieren. Und wie gesagt, wie es bei Solaris ist, das weiß ich nicht. Aber ich würde generell davon ausgehen, dass jedes Unix-System da sich was Eigenes überlegt hat. Ja, die grundsätzlichen Probleme haben sie aber überall. Also die Art und Weise, dass Pakete aufgeteilt werden in mehrere Teile, dass Bibliotheken in separate Pakete ausgelagert werden, das werden sie in der Solaris-Welt genauso haben. Das läuft in jedem Unix-System so. Gut, neben den Abhängigkeiten, hatte ich gesagt, gibt es noch ein zweites Problem und das sind die sogenannten Konflikte. Und ja, man sagt praktisch, zwei Pakete stehen miteinander im Konflikt, wenn die nicht beide gleichzeitig installiert sein dürfen. Ja, das bedeutet, wenn Sie zwei solche Konfliktpakete zur Auswahl haben, dann müssen Sie sich entscheiden, eines davon können Sie installieren, ein weiteres nicht. Und das entdecken Sie in der Regel erst dann, wenn Sie versuchen, eben ein zweites Paket zu installieren, was sich mit dem ersten nicht verträgt. Und da gibt es verschiedene Beispiele. Ganz typisch sind einfach verschiedene Serverpakete, die fest denselben Port blockieren werden. Also zum Beispiel ein Mail-Server, ein SMTP-Server, der Port 25 verwendet. Wenn Sie da zwei von installieren, dann müssten Sie den zweiten umkonfigurieren, dass der einen anderen Port benutzt, wenn das irgendwie gewünscht wäre. Aber damit kann man nichts anfangen, weil es keine Mail-Clients gibt, die standardmäßig auf einem anderen Port den Mail-Server ansprechen. Man kann das zwar einstellen, also in Thunderbird zum Beispiel können Sie den Port auswählen, aber das ist halt in der Regel kein gewünschtes Verhalten, dass ein falscher Port verwendet wird. Ja.
Aber der Konflikt tritt ja erst auf, wenn ich diesen Dienst dann laufen lasse. Bei der Installation prüft er auch schon.
Der prüft es schon bei der Installation. Also wenn jetzt für diese speziellen Mail-Server das als Konflikt eingetragen wurde. Das Problem ist natürlich, dass Sie das nicht immer sehen werden, weil wenn jetzt ein neuer Mail-Server kommt und der hat nicht alle schon bekannten Mail-Server als Konflikt praktisch eingetragen, ja, dann würde die Installation zunächst mal gelingen. Dann kann es sein, dass es immer noch abgelehnt wird, weil der vielleicht irgendwelche zentralen Konfigurationsdateien mit gleichem Namen verwendet. Es gibt so ein paar Config-Dateien, die zum Beispiel Aliases lokale Mail-Aliase festlegen. Die verwenden alle Mail-Server eigentlich gleichartig. Und wenn praktisch dann der zweite Mail-Server auch versucht, diese Datei auszupacken, so eine leere Template-Datei, dann würden sie an der Stelle auch eine Fehlermeldung kriegen, weil dadurch ja die Datei aus dem ersten Paket überschrieben würde. Ja. Das heißt, in seltenen Fällen kann es Ihnen auch passieren, dass ein Konflikt dadurch auftritt, dass zwei Programme einfach irgendwie ungünstig gestrickt sind und die gleiche Konfigurationsdatei verwenden wollen, obwohl die vielleicht was Unterschiedliches machen. Ja, weil da irgendjemand nicht aufgepasst hat und nicht gesehen hat, diese Datei benutzt schon irgendein anderes Programm. Ja. Also der ganze Sinn dieser Konfliktverwaltung ist, Sie davor zu schützen, irgendwelche Konfigurationen zu erzeugen, in denen Software nicht ordentlich läuft. Ja, weil es ist natürlich extrem verwirrend, wenn Sie ein erstes Paket haben, das läuft prima und dann installieren Sie ein zweites Paket. Das läuft dann scheinbar auch, weil es bei der Installation dafür sorgt, dass alles in Ordnung ist, aber Ihr erstes läuft auf einmal nicht mehr. Und Sie sehen den Zusammenhang gar nicht, weil das zweite hat Ihnen irgendwas im ersten Paket kaputt gemacht. Und damit sowas nicht passiert, wird es eben durch Konflikte verhindert. Ja, dasselbe wäre zwei DHCP-Server. Da ist es noch eindeutiger, weil es hat keinen Sinn, auf einem Rechner zwei DHCP-Server laufen zu lassen, die beide unabhängig irgendwie so DHCP-Leases an andere Rechner im Netz verteilen. Selbst wenn Sie irgendwelche Konfigurationen mit mehreren Netzwerkkarten oder sowas haben, dann würden Sie denselben DHCP-Server laufen lassen und dem einfach sagen, sprich mit mehreren Netzwerkkarten. Auch bei den Konflikten ist es so, dass Sie, wenn Sie wissen, was Sie tun, sich darüber hinwegsetzen können. Hier haben wir auch wieder verschiedene Syntax. Bei RPM würden Sie sagen --force. Als Zusatzoption, um das zu erzwingen. Und bei Debian-basierten Distributionen müssten Sie dem dpkg-Kommando die Option --force conflicts mitgeben, um das zu tun. Und es gilt dasselbe wie bei Abhängigkeiten. Wenn Sie nicht genau wissen, dass das, was Sie da vorhaben, dass das gelingen wird, dann ist es in der Regel keine gute Idee, sich über Konflikte hinwegzusetzen. Ja, das ist also die Welt der einfachen Paketverwaltungssysteme. Ja, die Tools RPM und DPKG zu verwenden, wirklich von Hand, indem man irgendwelche Pakete aus dem Internet runterlädt und dann von Hand sagt, installiere die Pakete und entferne die wieder. Damit hat man eigentlich vor ein paar Jahren aufgehört, denn zu dem Zeitpunkt sind die Repositories aufgekommen. Und mit Repositories wird die Paketverwaltung ganz erheblich angenehmer. Ein Repository oder kurz Repo, ich werde meistens nur Repo dazu sagen, das können Sie sich vorstellen einfach als eine schöne Sammlung von Softwarepaketen. Und jedes Repo ist für eine ganz spezielle Linux-Version gemacht. Damit ist also nicht nur gemeint, das ist für Red Hat oder Debian oder sowas, sondern es ist außerdem auch noch die Versionsnummer wichtig. Ja, das heißt also, ein OpenSUSE L4-Repository zum Beispiel ist was anderes als ein OpenSUSE L3-Repo. Wenn es derselbe Anbieter des Repos ist, dann sind da vielleicht tauchen dieselben Paketnamen auf, aber es sind nicht identische Dateien, ja, sondern für jede Version ist das Zeug praktisch separat zusammengepackt, damit es mit dieser Version zusammenarbeitet. Sie können also ein Repo nicht gegen ein anderes mit einer leicht abweichenden Versionsnummer austauschen. Und was jetzt das Schöne ist, Sie kriegen verschiedene Zusatzinformationen dazu. Sie kriegen nicht nur eine Liste der Pakete, sondern es sind in den Metadaten auch Inhaltsbeschreibungen für alle Pakete enthalten. Ja, Sie können also, ohne dass Sie ein Paket runterladen müssen, über das Repo rausfinden, was für Dateien stecken in einem Paket. Und Sie haben auch Informationen zu Abhängigkeiten und auch zu Konflikten. Aber hier sind vor allem die Abhängigkeiten interessant, weil es jetzt so aussehen wird, dass Sie praktisch, wenn Sie versuchen, ein Programm zu installieren, ja, dann wird das Repository-Tool automatisch gucken, was für weitere Software wird benötigt und guckt dann in dem Repo nach, ob diese Sachen da drin vorhanden sind und dann wird es direkt mit installiert. Jetzt mache ich mal eben das Icon hier unten weg. Und wenn wir jetzt mit Repos arbeiten wollen, dann besteht die Arbeit damit aus zwei Sachen. Zum einen die Verwaltung der Repos an sich. Ja, es ist so, wenn Sie ein Linux-System neu installieren, dann wird in der Regel ein oder mehrere Standard-Repos automatisch eingetragen. Das heißt, Sie sind schon mal mit so einer Grundkonfiguration ausgestattet und können direkt hingehen und über diese Repo-Tools praktisch Software nachinstallieren. Das setzt dann typischerweise eine Internetverbindung voraus. Und es ist aber so, dass es meistens noch viele zusätzliche Repos gibt. Entweder direkt vom Anbieter, der auch das Hauptrepo zur Verfügung stellt. Ja, das wäre dann einfach der Distributor, also meinetwegen Fedora oder OpenSUSE oder Debian. Es gibt aber auch sogenannte Drittanbieter-Repos. Ja, das heißt, irgendwo haben sich Leute hingesetzt und gesagt, wir machen ein eigenes Repo auf und packen da interessante Sachen rein. Und dann können Sie praktisch als Teil dieser Repo-Verwaltung einfach zusätzliche Repos in das System eintragen und vergrößern damit natürlich die Anzahl der installierbaren Pakete, finden also Software, die in den Standard-Repos nicht enthalten ist. Es gibt zum Beispiel für Multimedia-Geschichten gibt es ganz viele Zusatzrepos, weil da viele Dinge in den Standard-Repositories nicht enthalten sind. Na, schon wenn Sie versuchen, sowas Einfaches zu machen, wie eine MP3-Datei abzuspielen, werden Sie auf einem, ja, auf einer Basisinstallation von einem Linux-System nicht erfolgreich sein, weil die Distributoren alle Angst vor den MP3-Patenten haben und deswegen MP3-Support nicht mit installieren und auch nicht nachrüstbar mit installieren. Ja, das heißt, da muss man, damit man eben einen MP3-Player verwenden kann, schon mal direkt hingehen und so ein Multimedia-Repo einbinden. Und erst wenn das da ist, kann man praktisch eine Version von dem Audio-Player installieren, der auch MP3-Dateien abspielen kann. Und das ist also die eine Geschichte, dass Sie praktisch Repos hinzufügen oder auch wieder entfernen können, dass Sie die, ja, die Inhalte aus so einem Repo, dass Sie das aktualisieren können, also die Paketliste praktisch neu herunterladen können. Und daneben gibt es dann die eigentliche Paketverwaltung, wo es wieder um die bisher schon betriebenen Aufgaben geht, dass Sie eben Software nachinstallieren, Software entfernen, auch Updates durchführen und eventuell sogar komplette Distributions-Upgrades, also von einer Version des Betriebssystems auf die nächste Version, mit allem, was dazu gehört. Ja, so als ob Sie eine Neuinstallation machen würden mit dem neuen Datenträger der neuen Distributionsversion und dabei alle Pakete einspielen, die Sie vorher auch hatten. Ja, nur dass es da für Sie automatisiert wird und Sie praktisch so einen automatischen Upgrade-Pfad haben. Und beides werden wir uns jetzt anschauen. Und zwar zunächst in der Debian-Welt. Und bei Debian nennt sich das entsprechende Paketverwaltungssystem, nennt sich APT, Advanced Packaging Tool. Und der große Vorteil ist, dass dieses APT-System nicht nur von Debian selber eingesetzt wird, sondern auch von allen Debian-basierten Linux-Versionen. Also auch wenn Sie sowas wie ein Knoppix oder ein Ubuntu verwenden, auch die ganzen anderen Ubuntu-Varianten, falls Sie die kennen. Es gibt dann noch Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu und so weiter. Die nutzen alle dasselbe System. Und das Schöne ist, wenn Sie sich einmal in die Verwendung von APT eingearbeitet haben, dann können Sie diese Kenntnisse praktisch auf jedem beliebigen Debian-basierten System nutzen. Es gibt eine zentrale Konfigurationsdatei, die liegt im Ordner etc/apt und heißt Sources List, also Quellliste. Und da schreiben Sie praktisch die Sachen rein, die jeweils ein einzelnes Repository definieren. Ja, und dann gibt es im Wesentlichen nur zwei Kommandos, apt-get und apt-cache, die Sie verwenden können, um nach Software zu suchen. Na, dafür wäre dieses Cache-Tool da. Oder um Software zu installieren und auch wieder zu entfernen. Also apt-get kann nicht nur installieren, sondern auch entgegen dem Namen deinstallieren. Ja, wie sieht so eine Datei aus? Hier oben ist mal ein kleines Beispiel zu sehen. In der obersten Zeile sehen Sie, das geht immer los mit dem Wort deb, ja, um zu sagen, das ist ein Debian-Repository. Prinzipiell lässt sich apt auch portieren auf irgendwas, was nichts mit der Debian-Welt zu tun hat. Also es gibt, glaube ich, auch, es gab zumindest mal für Windows, wenn man da diese Unix-Tools nachinstalliert, gab es auch eine Variante von apt. Ich weiß nicht, ob die dann da auch dep oder irgendwas anderes reinschreiben, aber vom Prinzip könnte da was anderes stehen. Hier werden Sie immer dep oder dep source sehen. Und danach folgt eine Typangabe. Und da sehen Sie, hier steht jetzt CD-ROM und dann in eckigen Klammern so ein Volume-Name. Und das heißt einfach, dieses System ist von einer CD installiert worden und die CD hat sich selber praktisch als Standard-Repository eingetragen. Wenn man eine gescheite Internetanbindung hat, wird das Erste, was man tut, sein, diese Zeile rauszulöschen. Weil solange man die drinstehen hat, kann es einem immer wieder passieren, wenn man sagt, hier installier mal irgendwas, dass das Tool erkennt, hey, das habe ich doch auf CD und sagt dann, bitte legen Sie die CD ein. Ja, und in der Regel hat man halt nicht permanent die Installations-CD dabei, mit der man das System vor einem halben Jahr vielleicht mal eingerichtet hat. Also das ist typischerweise bei einem ans Internet angebundenen Rechner eine der ersten Aufgaben, dass man eben in die Datei reingeht und diese Zeile zumindest auskommentiert. Na, einen Kommentar können Sie daraus machen, indem Sie einfach vorne in der Zeile ein Rautezeichen reinschreiben, dann wird die Zeile komplett ignoriert. Darunter sehen Sie eine übers Web erreichbare Quelle. Na, also obwohl der Servername hier mit FTP anfängt, kann man den auch über das HTTP-Protokoll ansprechen. Und das besteht jetzt aus, diese Zeile besteht jetzt aus mehreren Teilen. Zunächst mal ist praktisch der Pfad zu dem obersten Punkt des Repositories zu sehen. Ja? Und dann folgt hier Edge. Edge ist die Version des Linux-Systems, also in dem Fall ist Edge einfach eine Debian-Version. Wenn Sie eine andere Version haben, dann wird da entsprechend was anderes drin stehen. Zum Beispiel bei einem Ubuntu-System würde der Name irgendeiner Ubuntu-Version drin stehen. Und dann folgen hier hinten einer oder mehrere Bezeichner. Hier stehen jetzt zwei, Main und Non-Free. Und die bezeichnen praktisch verschiedene Teilrepositories. Ja, Sie könnten das Non-Free auch da rauslöschen, dann würde da nur noch Main stehen, das wäre immer noch ein gültiger Eintrag. Sie können auch hinter das Non-Free noch irgendwas anderes hängen. Es gibt noch weitere Einträge, zum Beispiel Contrib, die man da ergänzen kann, dann ist es auch immer noch günstig. Na, was Sie also auf jeden Fall brauchen für so eine Zeile ist, es geht immer los mit dep, dann kommt hier diese Angabe, wo auf dem, also auf welchem Server und in welchem Unterverzeichnis diese ganze Repo-Geschichte beginnt, dann im Prinzip die Versionsbezeichnung und dann die Angabe der Teilrepositories, die Sie nutzen wollen. Und in dem Fall ist es eben ein über HTTP erreichbarer Server, also ein Webserver. Es gibt aber auch FTP-basierte Repositories. Und was wir jetzt nicht im Detail uns noch angucken wollen, Sie können auch zum Beispiel, wenn Sie jetzt über NFS ein Netzwerk-Volume gemountet haben, dann können Sie auch einfach eine Fahrtangabe reinschreiben, sodass praktisch lokal auf der Maschine oder im lokalen Netzwerk gesucht wird. Ja, die Möglichkeiten gibt es auch noch. Unten sehen Sie noch eine Zeile dep source, die brauchen Sie nur, wenn Sie auch Quellcode-Pakete installieren wollen. Also es gibt die Möglichkeit, dass Sie der Paketverwaltung nicht sagen, ich will das Programm X, sondern ich will die Quellcodes vom Programm X. Und dann können Sie auch diese Quellcode-Pakete praktisch automatisch installieren, aber die sind dann natürlich nicht lauffähig. Dann haben Sie einfach nur den Quellcode und müssen dann selber mit dem Compiler drüber gehen. Macht man in der Regel nicht. Ja, das Typische ist, dass man aus den Binär-Repositories sich praktisch die Sachen rausholt. Aber das sind eben so mögliche Einträge, die Sie da haben können. Unten ist nochmal beschrieben, was es jetzt mit den einzelnen Spalten praktisch auf sich hat. Ja, hier bei Distributionsversion habe ich mal ein paar Beispiele angegeben. Also die haben alle so komische Namen, Edge, Sarge, Squeeze heißen einige. Speziell bei Debian sind die teilweise auch noch unter Alternativnamen ansprechbar. Es gibt nämlich immer einen aktuellen Stable-Zweig, also das, was aus Sicht von Debian gerade die stabile Version ist. Und dann gibt es einen Unstable- und einen Testing-Zweig. Ja, und je weiter Sie sich von Stable über Unstable hin zu Testing bewegen, desto unsicherer ist es, ob Sie mit der Software irgendwas anfangen können. Und In Testing sind praktisch Pakete drin, die eventuell täglich aktualisiert werden, weil gerade die noch in der Entwicklung sind und beim Debian-Projekt halt jemand dafür zuständig ist, täglich die neueste Version davon in dieses Repository reinzustecken. Das ist also nur, wenn man wirklich praktisch die aktuellsten Versionen von allem haben will und damit leben kann, dass das Zeug auch mal abstürzt oder das ganze System stehen bleibt. Ja? Weil es bezieht sich dann nicht nur auf einzelne Programme, sondern wenn Sie praktisch da Testing reinschreiben, dann meinen Sie damit, die ganze Distribution ist Testing. Dann ist also auch der Kernel aus dem Testing-Zweig und die grafische Oberfläche an sich einfach alles. Das ganze System ist dann Testing. Ja. Mit Unstable hingegen, obwohl das eigentlich schlimmer klingt als Testing, da machen die oder haben die meisten Leute aber ganz gute Erfahrungen, weil diese Unstable-Sachen einfach noch nicht freigegeben sind für den Stable-Zweig, aber typischerweise schon gut funktionieren. Ja, und wie gesagt, ganz hinten stehen eben die einzubindenden Unterrepositories und da habe ich auch nochmal nur ein paar Beispiele hier hingeschrieben. Wenn Sie jetzt ein neues Repo anlegen wollen, dann gehen Sie hin und haben irgendwoher die Information, wie die Zeile für diese Sources-List-Datei auszusehen hat. Ja, also wenn Sie sich auf die Suche machen im Internet und sagen, hier, ich suche irgendein Multimedia-Repo für Debian, dann kommen Sie auf irgendeine Seite und da steht dann in der Regel der Hinweis, wenn Sie mit der Debian-Version Edge arbeiten, dann tragen Sie bitte folgende Zeile in Ihre Config-Datei ein. Und das machen Sie dann auch, das tragen Sie einfach ein. Und nach jeder Änderung dieser Datei müssen Sie praktisch den Index neu erzeugen. Also Sie müssen dem Paketverwaltungstool sagen, hallo, ich habe was geändert, bitte aktualisiere die ganzen Informationen. Und das machen Sie, indem Sie apt-get update eingeben. Ja, mit dem Kommando zieht er sich praktisch zu den installierten oder eingerichteten Repositories die aktuellsten Informationen. Ja, dann können Sie sehen, da werden verschiedene Dateien einfach vom Server geholt. Release GPG, das ist nur ein GPG-Schlüssel. In Release steht dann irgendwas drin darüber, welche Versionsnummer das Ganze ist. Dann haben Sie hier Packages, das ist etwas größer. Die gibt es auch mehrfach. Also das erste war hier nur zu Updates, Security Updates. Hier, das ist der Hauptteil. Diese Packages-Datei, die ist praktisch 4 Megabyte groß. Da stehen also alle Angaben zu den Paketen mit diesen ganzen Metadaten enthaltenen Dateien und so weiter drin. Und so passiert das jetzt für alle eingerichteten Pakete. Wenn der das ganze Zeug geholt hat, dann verarbeitet er das, baut intern irgendeine Datenbank neu auf und danach stehen diese Informationen zur Verfügung. Aber es ist jetzt zu dem Zeitpunkt kein einziges Softwarepaket irgendwie aktualisiert worden. Ja, Sie haben nur die Grundlage für die Paketverwaltung praktisch auf einen neuen Stand gebracht und wissen jetzt, was es gibt. Aber das heißt nicht, dass irgendein Paket, was inzwischen veraltet ist und bei Ihnen installiert ist, dass das automatisch ausgetauscht würde. Ja, wenn Sie das praktisch aktualisieren wollen, dann müssten Sie anschließend noch sagen apt-get upgrade. Mit Upgrade würde er dann für jedes installierte Paket gucken, gibt es in den Repos mittlerweile eine neuere Version und würde die dann runterladen und praktisch austauschen. Hier ist nochmal ein Beispiel, wie Sie eine CD hinzufügen. Werde ich jetzt aber nicht viel zu sagen. Das ist halt etwas vereinfacht, weil Sie einfach die CD einlegen und dann sagen apt CD-ROM. Add, da haben die extra ein eigenes Tool für entwickelt. Das Tool guckt halt automatisch in ihr CD-Laufwerk oder DVD-Laufwerk rein und schaut, ob da ein Datenträger mit einem Repository drin liegt. Und wenn das was Passendes ist, dann wird es halt eingebunden. Ja, also da passiert dann nicht viel. Also jedenfalls nicht viel, was Sie selber machen müssen. Und im Endeffekt haben Sie danach in dieser Sources-List-Datei einen neuen zusätzlichen Eintrag und können ab sofort mit dem Datenträger arbeiten. Aber das ist eben nur interessant, wenn man jetzt halt mit einem System arbeitet, was keine gescheite Netzwerkanbindung hat. Weil normal will man sich das nicht antun, mit den CDs oder DVDs rumzuarbeiten. Okay, eine der vielleicht interessantesten Funktionen ist die Suchfunktion. Ja, die kriegen Sie über apt-cache. Und wenn Sie apt-cache als Argument Search geben und dahinter irgendeinen Suchbegriff, ja, dann wird alles ausgegeben, wo dieser Suchbegriff irgendwie drin vorkommt. Also Sie sehen jetzt hier, dass da zum Beispiel, wenn man nach K-Menü sucht, ich hatte eigentlich die Idee, den KDE-Menü-Editor zu suchen, der heißt K-Menu-Edit, das wäre der zweite Treffer, der hier angezeigt wird. Es sind aber noch drei weitere Einträge gefunden, weil mein Suchbegriff natürlich nicht komplett ausgeschrieben war. Je genauer Sie den Programmnamen eingeben von irgendwas, was Sie suchen, desto weniger Treffer kriegen Sie natürlich. Wenn Sie nach einem kleinen A suchen, dann werden Sie natürlich sehr viele Pakete finden. Und wenn Sie dann gefunden haben, was Sie haben wollen, dann sagen Sie einfach apt-get install Paketname. Und dann passiert praktisch die Magie, dass also automatisch die Abhängigkeiten aufgelöst werden. Hier in dem Beispiel habe ich etwa gesagt, ich möchte Lynx installieren, das ist so ein textbasierter Webbrowser. Und dann kommt hier Building Dependency Tree, ja, also baue den Abhängigkeitsbaum. Das ist tatsächlich ein Baum, weil in dem Lynx-Paket, da könnte drinstehen, ich brauche die Pakete A und B. Und jetzt kann es aber sein, dass das Paket A außerdem noch die Pakete A1, A2 braucht. Ja? Und dann haben Sie praktisch über mehrere Stufen so Abhängigkeiten. Es würde also dann nicht reichen, die Pakete A und B irgendwie zu installieren. Dann wären zwar formal die Abhängigkeiten von dem obersten Paket erfüllt, aber wenn das Paket A selber wieder Abhängigkeiten hat, dann drehen Sie sich im Kreis und haben immer noch nicht alles, was Sie brauchen. Und deswegen entsteht tatsächlich ein Baum. Und erst wenn der praktisch an den Blättern des Baumes irgendwo endet, ja, wo also keine weiteren Abhängigkeiten mehr sind, dann haben Sie praktisch alles gefunden. Hier in dem Fall ist jetzt nur ein einziges Paket Lynx-Curl, was auch immer das sein soll, was er gefunden hat, wo er sagt, das brauche ich noch. Es kann Ihnen aber auch passieren, das sehen Sie auf der nächsten Folie, ja, das ist jetzt sehr klein, da habe ich versucht K3B zu installieren, das war eben das Beispiel, was ich in der Einleitung schon mal genannt hatte, so ein Brennprogramm, und zwar auf einem System, wo KDE noch gar nicht installiert ist, und dann will er in dem Fall wie viele Pakete, 114 Pakete will er installieren, ja? Weil er eben erkennt, das K3B, das braucht 10 irgendwelche anderen Pakete, und diese 10 anderen Pakete, die brauchen ihrerseits wieder alles Mögliche nochmal zusätzlich. Und das ist praktisch genau das, was mit dem Abhängigkeitsbaum gemeint ist. Sie sehen hier nirgendwo eine Baumansicht, weil es keinen Zusatznutzen hat, das irgendwie in der Baumstruktur darzustellen. Aber Sie könnten sich praktisch die Mühe machen und von Hand in die Abhängigkeiten reingucken, und dann würden Sie sehen, es entfaltet sich wirklich so ein Baum. Und das ist eben das Schöne, wenn Sie jetzt in die alte Welt zurückgehen würden, wo Sie noch nicht diese Tools wie apt, get und so weiter haben, dann würden Sie praktisch ein K3B-Paket runterladen, versuchen das mit DPKG zu installieren, ja, Fehlermeldung kriegen, und dann müssten Sie von Hand diese Abhängigkeiten auflösen. Also irgendwie rausfinden, welche dieser 114 Pakete sind, die alle von Hand runterladen und dann in einem großen Kommando, irgendwie dpkg-i-Stern, ja, wenn die alle in einem Ordner liegen, müssten Sie praktisch sagen, installiere diese 114 Pakete. Und wenn das wirklich genau die wären, die hier angezeigt sind, dann müsste das auch funktionieren. Aber das ist natürlich ein Aufwand, der unglaublich ist, und so würde man nicht vorgehen, sondern man würde dann erstmal schauen, gut, ich installiere erstmal den KDE-Desktop an sich und dann probiere ich es nochmal. Ja, dann würde man schauen einfach, ob man, indem man irgendwelche sinnvollen Dinge installiert, der Reihe nach die Abhängigkeiten los wird. Und das muss man heute nicht mehr machen. Man sagt einfach, gib mir das Programm, und wenn das halt von 100 anderen Paketen abhängt, dann werden die eben alle automatisch mit installiert. Wenn Sie bei apt-get keine Abhängigkeiten finden, das Beispiel ist jetzt hier nicht dabei, wenn Sie also versuchen, ein Paket zu installieren, was nur aus sich selbst besteht und nichts anderes braucht, dann wird es ohne Rückfrage einfach installiert. Also Sie sagen apt-get install irgendwas, und dann arbeitet der, und danach ist irgendwas auf der Platte. In den meisten Fällen kriegen Sie eben eine Abhängigkeit rein, und damit jetzt nicht einfach losgelegt wird und riesige Mengen Software installiert wird, kriegen Sie dann immer eine Rückfrage, ob Sie das wirklich wollen. Ja, das ist eine der wenigen Stellen, wo ein Linux-Tool mal nachfragt und nicht einfach loslegt, weil man halt vorher nicht überschauen kann, was da alles runtergeladen wird. Und deswegen kriegen Sie es eben übersichtlich angezeigt und können dann entscheiden, ob Sie das wollen oder nicht. Hier in dem großen Beispiel, da müssten zum Beispiel fast 100 Megabyte Daten runtergeladen werden. Und wenn Sie das Kommando eingegeben haben, als Sie gerade irgendwie mit dem Mobilfunkzugang unterwegs waren, dann würden Sie es an der Stelle halt abbrechen und sagen, das mache ich später zu Hause. Sie können apt-get auch verwenden, um Software wieder zu entfernen. Ja, da verwenden Sie einfach anstelle von install die Option oder das Argument remove. Ja, und dahinter auch wieder der Name des Pakets, das Sie loswerden wollen. Und es gibt jetzt zwei Varianten auf dieser Folie. Müssten Sie bitte, wenn Sie die ausgedruckt haben, einen Fehler korrigieren oder ansonsten eine Anmerkung reinschreiben. Hier unten steht Remove mit Entfernen der Konfigurationsdateien. Das muss ohne Entfernen der Konfigurationsdateien heißen. Ja, weil Remove wird tatsächlich nur das Paket entfernen, aber eventuell zum Paket gehörende systemweite Konfigurationsdateien, die bleiben erhalten.
Das auch prüft, dass auch andere Applikationen auch Abhängigkeiten zu geben bekommen.
Ja, das prüft es auch.
Ja.
Ich gucke gerade mal. Also es ist so, dass wenn Sie versuchen, irgendwas zu löschen, was noch von anderen Sachen gebraucht wird, dann kriegen Sie einen entsprechenden Hinweis. Gucken wir einfach mal eben rein. Wenn ich versuche, apt-get remove glibc, das gibt es nicht. Eben gucken, dpkg-l glibc. Ich will irgendwas Standardmäßiges, was ganz viele Pakete verwenden. libc6. libc6 ist ein ganz wichtiges Standardpaket. Jetzt versuchen wir mal, das zu entfernen. Und dann kommt eben der Hinweis. Hier unten sehen Sie es, 528 Pakete sind zu entfernen. Ja, der würde also alle Pakete, die eine Abhängigkeit auf dieses Paket haben, mit entfernen und das Ganze praktisch rekursiv so lange durchspielen, also für jedes zu entfernende Paket gucken, ob es noch weitere gibt, die davon wieder abhängen. Ja, es wird praktisch ein umgekehrter Abhängigkeitsbaum dann aufgebaut und dann gehen die alle weg. Ja, und hier kriegen Sie jetzt sogar eine Warnung, weil er erkannt hat, dass ein paar Systempakete entfernt werden. Sie sind im Begriff, etwas potenziell Schädliches zu tun. Zum Fortfahren geben Sie bitte "Ja, tue, was ich sage" ein. Und da müssen Sie tatsächlich in diesem Fall das da eingeben. Ja, und wenn Sie das dann eingeben, dann werden diese Pakete alle installiert. Und danach können Sie das System neu installieren, weil das nämlich nicht mehr funktionieren wird. Die libc brauchen Sie, um zum Beispiel diese Shell überhaupt benutzen zu können. Also damit wäre das System dann wirklich am Ende, sodass es also vernünftig ist, Ihnen diese Warnung zu geben. Ja? Im Normalfall ist es natürlich so, dass Sie nicht diese Riesenliste kriegen. Ich habe jetzt einfach, damit ich nicht ewig suchen muss nach irgendwas, was nur 2-3 Abhängigkeiten hat, habe ich einfach so ein großes, wichtiges Paket genommen. Wenn Sie irgendwas anderes deinstallieren, dann gibt es vielleicht nur 1 oder 2 Pakete, die das brauchen und dann kriegen Sie die angezeigt und können sich dann entscheiden, ob Sie immer noch das machen wollen, also das deinstallieren, mit der Konsequenz, dass die anderen Sachen auch weggehen. Aber in jedem Fall sorgt die Paketverwaltung dafür, dass Sie das System insgesamt in einem Zustand behalten, wo alle Abhängigkeiten erfüllt sind. Ja, es kann also nie sein, dass Sie irgendwas mit apt machen und am Ende gibt es Pakete, die nicht lauffähige Programme enthalten. Ja, also das wäre ja ein Fehlverhalten, das wird nicht passieren. Okay, hier in dem Fall fragt er sogar bei dem einfachen Entfernen eines Paketes nach, ob Sie das wirklich machen wollen. Aber da es hier nur um ein Paket geht, reicht es hier einfach die Eingabetaste zu drücken. weil sie sehen, die möglichen Antwort, also die möglichen Antworten sind Yes und No, und das Yes ist groß geschrieben und das ist ein Hinweis darauf, dass es die Standardoption ist. Also wenn Sie dann die Eingabetaste drücken, dann geht es weiter. Ansonsten geben Sie N ein oder brechen das mit Ctrl-C oder sowas ab. Und die Alternative zu Remove ist, dass Sie anstelle von Remove Purge schreiben. Purge ist etwas aggressiver als Remove und entfernt auch die Konfigurationsdateien. Ja, und die Entscheidung hängt eigentlich davon ab, also ob Sie Remove oder Purge nehmen, hängt davon ab, ob Sie eventuell das Paket später nochmal installieren wollen. Ja, manchmal findet man sich in einer Situation, wo zum Beispiel der Plattenplatz so knapp geworden ist, dass man einige Pakete deinstalliert, die vielleicht viel Platz belegen, einfach damit das System erstmal weiterarbeiten kann. Ja, irgendwann ändert man dann vielleicht was an der Plattenkonfiguration, wenn man ein RAID hat, hängt man noch eine Platte rein oder sowas. Und dann würde man die Software wieder neu installieren wollen. Und dann ist es natürlich ein Vorteil, wenn die ursprüngliche Konfigurationsdatei noch erhalten ist. Weil vielleicht haben Sie daran irgendwas verändert, haben individuelle Parameter da reingeschrieben und dann wollen Sie diese Informationen nicht verlieren. Sie können natürlich auch vorher von Hand ein Backup der Konfiguration machen und die später wieder einspielen. Aber es ist einfacher, sich eben darauf zu verlassen, dass Remove nur die unabhängigen Teile entfernt. Also das Programm selber, die Sachen, wo Sie nie irgendwas dran rumändern werden. Ja, und wenn Sie aber genau wissen, Sie haben zum Beispiel ein Programm installiert gehabt und dann festgestellt, da kann man nichts mit anfangen und das werden Sie nicht mehr einsetzen, dann können Sie es mit Purge einfach komplett entfernen, dann bleiben nicht so in Anführungszeichen Leichen im Konfigurationsverzeichnis übrig. Gut, wie vorhin schon darauf hingewiesen, es gibt auch noch die Upgrade-Option bei apt-get. Und die ist eben nützlich, um einfach automatisch alle neuen aktualisierten Paketversionen einzuspielen. Und das guckt einfach nach, was für Pakete sind gerade installiert auf dem Rechner und was für Pakete finde ich in den diversen Repositories, die ich habe. Und dann werden automatisch alle Pakete, die es in der neueren Version gibt, die werden eingespielt. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn sich bei Software die Art der Versionsnummerierung ändert. Ja, deswegen passiert das nur sehr selten. Aber es gibt schon mal Software, die ändert da was. Ja, die haben zum Beispiel vorher so ein Schema 1.2, 1.3, dann 2.0, 2.1 und so weiter gehabt. Und auf einmal nummerieren die sowas wie 3a, 3b, 3c. Ja, und dann ist teilweise nicht klar, welche Version ist eigentlich neuer. Es gibt also in dieser Software einen Algorithmus, der praktisch nach vernünftigen Methoden versucht zu erkennen, welche Version neuer als eine andere ist. Er verlässt sich dabei nicht auf irgendwelche Datumsfelder, die da vielleicht drin sind, sondern er macht es über den Vergleich der Versionsnummern. Und in den meisten Fällen ist es kein Problem, wenn wirklich mal ein Softwareanbieter hingeht und da irgendwie was Unsinniges ändert, dann kann es schon mal sein, dass sie dann neue Versionen nicht kriegen, weil das Tool erkennt die als kleinere Versionen. Ja, aber in der Regel funktioniert das prima. Hier in dem Fall kann man sehen, das sind so ungefähr 10, 12 Pakete oder sowas, 15 sind es. Von denen hat er neue Versionen gefunden und dann spielt er die ein. Und hier sehen Sie, dass hier eine Rückfrage gestellt wird, ob Sie das wirklich wollen. Also er fragt danach. Sie können das Tool aber auch dazu bringen, dass solche Fragen automatisch mit Ja beantwortet werden. Und das ist ganz fein, wenn Sie zum Beispiel eine Serverfarm oder sowas betreiben, dann können Sie das automatisch über Nacht laufen lassen. Ja, es gibt sogenannte Cronjobs auf einem Linux-System, wo Sie praktisch sagen, ich will, dass jede Nacht um 3 Uhr ein bestimmter Befehl ausgeführt wird. Und dann würde der jede Nacht halt erst mit apt-get-update, also nicht mit dem Upgrade, sondern mit dem Update-Befehl, die Repositories aktualisieren und dann im zweiten Kommando mit Upgrade alle neuen Pakete einspielen. Und dann sind Sie praktisch mit den Paketen, die auf dem Rechner sind, sind Sie immer auf dem aktuellen Stand, ohne dass Sie da irgendwas von Hand noch erledigen müssen. Gut, hier unten, wenn man das dann laufen lässt, dann fängt er halt an, die Sachen runterzuladen installiert die automatisch. Ja, In seltenen Fällen ist es nötig, dass man nach so einem Update einen Rechnerneustart macht, nämlich dann, wenn ein neuer Kernel eingespielt wurde, wenn also das Betriebssystem selber praktisch ausgetauscht wurde. Ja. Aber in den meisten Fällen geht es nur um normale Software. Und es ist auch so, dass selbst wenn Sie einen neuen Kernel installiert haben, müssen Sie nicht direkt das System neu booten. Ja, nur wenn Sie halt die Features von dem neuen Kernel verwenden wollen, dann ist natürlich ein Reboot nötig, weil Sie nicht im laufenden Betrieb das Betriebssystem austauschen können, ohne es runterzufahren. Ja. Aber es gibt sonst wenige Gründe, ja. Es gibt Linux-Systeme, die über Jahre durchlaufen. Ja, wenn Sie an der Hardware was machen, genau. Wenn Sie ein Komplett-Upgrade einer Distribution gemacht haben, ist es in der Regel auch ratsam, weil dann viele Pakete nicht mehr da sind, die praktisch mit der laufenden Software irgendwie verbunden sind. Wenn Sie praktisch alle Pakete ausgetauscht haben gegen neue Versionen, dann kann man oder sollte man auch einen Reboot machen. Aber im normalen Wartungsbetrieb, wo Sie einfach nur ein paar Updates einspielen oder so, gibt es normalerweise keinen Grund. Ja, das passiert von alleine. Wenn Sie zum Beispiel einen Apache-Server laufen haben und der stellt jetzt bei diesem Update-Upgrade-Kommando fest, dass es eine neue Apache-Version gibt, dann wird Folgendes passieren. Der lädt den Apache runter. Dann wird der Server abgeschaltet, dann wird das Apache-Update eingespielt, dann wird der Server neu gestartet. Also bei einem Update sollte, also es gibt ja innerhalb des, wenn Sie innerhalb vom Apache nur die Konfiguration ändern, dann können Sie ja dem sagen, lies nur die Konfiguration neu ein. Aber wenn Sie praktisch das Apache Binary austauschen, dann muss ja der laufende Prozess beendet und ein neuer gestartet werden, weil es einfach ein anderes Programm ist. Also da müssen Sie dann damit leben, dass Sie ein paar Sekunden Downtime haben. Ja, ich meine, wenn man jetzt ein Anbieter wie Amazon ist oder sowas, dann macht man sowas natürlich nicht. Ne? Dann hat man irgendwie ja sowieso Lastverteilung auf tausende Rechner, die irgendwie... Ja, und dann wird halt nur die eine Hälfte davon aktualisiert und dann fallen die für ein paar Sekunden aus. Ja. Naja. Okay, und es gibt dann noch eine besondere Option, die man praktisch verwendet, wenn man ein Distributions-Upgrade machen will, dann sagt man nämlich apt-get dist-upgrade. Und das würde so aussehen, dass man praktisch, ich zeige Ihnen nochmal hier, wie bei mir die etc-apt-sources-List aussieht. Ja, hier sehen Sie jetzt, hier ist auch noch eine CD eingetragen, irgendwelche Security-Updates und hier unten steht das Hauptrepository. Mehr habe ich da nicht drin. Und dann sehen Sie eben die Debian-Version, die ist hier squeeze. Und wenn ich noch mehr Repos eingetragen hätte in dieser Datei, würde auch überall Squeeze stehen. Ja, weil ich habe Ihnen ja gesagt, die Repos beziehen sich immer auf eine spezielle Version der Distribution. Und wenn Sie jetzt den Umstieg auf eine neue Version machen wollen, ja, wenn irgendwie Debian 7 oder 8 oder sowas erscheint und Sie wollen da aktualisieren, dann müssten Sie nur hingehen in diese Config-Datei rein und ersetzen überall Squeeze durch den Codenamen der neuen Version, was auch immer das dann ist. Ja, das sehen Sie halt dann auf der Webseite vom Anbieter der Distribution. Das neue Ding heißt jetzt Gazumbel. Und dann schreiben Sie da überall, wo Squeeze steht, schreiben Sie Gazumbel rein. Sagen dann einmal apt-get update, um praktisch die Informationen neu zu holen. Und wenn Sie das gemacht haben, dass also diese Daten aus den neuen Repos praktisch geholt wurden, dann sagen Sie apt-get dist upgrade. Ja, das macht im Wesentlichen macht es das Gleiche wie ein normales Upgrade. Also es wird auch bei allen Paketen erkennen, dass es jeweils neue Versionen davon gibt. In der neueren Distributionsversion haben Sie in der Regel auch neuere Paketversionen drin. Würde die auch alle austauschen, also das würde beim normalen Upgrade schon funktionieren. Aber das Dist-Upgrade kann noch ein paar zusätzliche Dinge berücksichtigen. Weil es teilweise so ist, wenn Sie von einer Distributionsversion zur nächsten wechseln, dass bestimmte Pakete überhaupt keinen natürlichen Nachfolger haben, weil die komplett entfernt wurden. Na, aktuell ist zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel Ubuntu nimmt und man hätte eine alte Ubuntu-Version, die irgendwie GNOME als Desktop verwendet, und die ganz neue Ubuntu-Version, die verwendet etwas, was sich Unity nennt als neuen Standard-Desktop, dann könnte es sein, dass bei so einem Dist-Upgrade der versuchen würde, ihnen das GNOME rauszuschmeißen und stattdessen Unity einzuspielen. Ja? Während bei einem normalen Upgrade er gucken würde, gibt es irgendwie einen Ersatz für die alten GNOME-Pakete. Also das ist das sind nur kleine Abweichungen, aber wenn Sie wirklich so ein Distributions-Upgrade machen wollen, dann sollten Sie eben dieses Kommando Dist-Upgrade verwenden. Okay, auf der folgenden Folie habe ich eine Mini-Aufgabe für Sie. Sie sollen versuchen, mal einen Editor nachzuinstallieren, der nicht standardmäßig vorinstalliert ist. Wenn das gelingt, wird Ihnen das außerdem auch die grafische Oberfläche einspielen. Das kann aber nur dann funktionieren, wenn Sie Netzwerk haben. Und darum sollten wir mal schauen, ob Sie in Ihrer virtuellen Maschine Netzwerk haben. Ja, wenn Sie...
Das Netz ist halt wieder berauschend schnell. Das bricht die ganze Zeit
ab. Echt?
Ja. Also nicht, dass ich mithelfe.
Ja. Ja, also ich hab's. Aha. Okay, also bevor Sie alle gekommen sind, hat es noch einigermaßen funktioniert. Ja, nee, jetzt sind wahrscheinlich, weil die Kurse jetzt halt angefangen haben. Ne? Ich bin 20 Minuten früher da gewesen, da sind wahrscheinlich noch keine Veranstaltungen gelaufen und da waren keine anderen Studenten auch in den ganzen anderen Räumen, nicht? Okay, das ist natürlich schlecht. Bitte? Ja, okay, wenn wir kein Netz haben, ist auch im Browser kein Netz. Ah, der hat mich wieder ausgeloggt. Deswegen. Okay, das ist natürlich schlecht, ohne... Also da müssen wir mal schauen. Haben Sie bei sich jetzt überhaupt generell funktionierendes Netz? Ja, weil dann wäre die Vorgehensweise, um wieder online zu kommen, wäre, jetzt muss ich mich doch kurz anmelden, muss ich sie kurz wegschalten. Also. Na. So, also ich bin jetzt zumindest wieder online und es scheint auch einigermaßen zu funktionieren. Ja, das heißt, wenn Sie online sind, dann müssten Sie mal schauen, ob Sie auch in der virtuellen Maschine online sind. Und das kann sein, dass das nicht der Fall ist. Sie können einfach mal sowas wie pinggoogle.de eingeben und wenn da so eine Meldung kommt wie hier, dann sind Sie also online in der virtuellen Maschine. Ist es jemand nicht?
Ohne Namensauflösung.
Ohne Namensauflösung. Also der normale Weg, um wieder arbeiten zu können, wäre, dass Sie versuchen, DH-Client, ja, DH wie DHCP und dann Client ein Wort und dann ETH0 einzugeben. Weil wenn sie das machen, dann versucht er halt die Informationen wieder zu beschaffen, unter anderem auch zu Nameserver und so weiter. Ja, aber Sie haben ja, also Ihr Notebook selber mit dem Host-Betriebssystem, das hat ja DNS-Auflösung. Der benutzt praktisch einen eingebauten DNS-Server in VirtualBox.
Ja. Wenn es genattet ist, oder?
Bitte?
Wenn es genattet ist,
oder? Ja, genau. Ja. Also wenn Sie das Ding so einstellen, dass Sie hier vom Server praktisch eine IP-Adresse kriegen, auch in der virtuellen Maschine, dann müssten Sie da zusätzlich ja noch einen Webbrowser öffnen und sich anmelden und so weiter. Also das wäre nicht so gut. Das sollte so eingestellt sein, dass Sie praktisch so eine Adresse kriegen wie 10.0.2.15, ja, sowas in der Art. Also nach diesem DH-Client ETH0 sollten Sie auf jeden Fall Netz haben und dann können Sie nochmal schauen, ob es dann bei Ihnen funktioniert. Bei DH-Client?
Ja.
DH-Client können Sie nicht eingeben?
Ja, wahrscheinlich, weil wir nicht als Root angemeldet
sind. Ah, ja. Okay. Dann bitte mit sudo su zunächst zu Root werden. Sudo su. Und was hatten wir jetzt als Passwörter? Ich glaube, Sie waren User oder sowas, ne? Ah ja, Sie können auch einfach nur SU eingeben und dann Root. Genau, das ist einfacher.
Bin ich dann drin?
Bitte?
Bin ich dann drin? Mein User kennt er dann. Das ist ein Sudo-File.
Ja, dann ist Sudo nicht konfiguriert. Wir haben aber ja ein Root-Passwort als Root vergeben. Sie können also statt Sudo einfach SU machen, wie ich es hier gerade gemacht habe. Ja, und dann als Passwort Root eingeben. Dann müsste es auf jeden Fall gehen. Ja, also dann sehen Sie die Raute im Prompt, sehen Sie, dass Sie Administratorrechte haben. Dann bitte nochmal versuchen, DH-Client ETH0. Und wenn er damit fertig ist, nochmal versuchen, ping-google.de. Funktioniert das jetzt überall?
Ja. Welchen Modus brauchen wir jetzt? Bridged, genattet oder?
Ne, Sie müssen normal hinter DH-Client noch ETH0 eingeben. Genattet müsste eigentlich okay sein. Hat er beim ersten Mal auch länger gebraucht?
Nee.
Dann darf ich mal kurz?
Ja.
Und versuchen wir mal jetzt. Ist die Netzwerkkarte aktiv bei Ihnen? Das ist nicht das Netz. Wo ist das Netz?
Also ich hatte vorher schon Netz, ging vorher, bloß ohne Namensauflösung. Das geht.
Okay. Gut, Sie können natürlich von Hand einen Nameserver eintragen. Nee, das machen Sie in in resolve.conf. etc-resolve.conf. Also für die IP-Adressen erreichen können, aber keine Namensauflösung haben. Ich weiß nicht, warum das jetzt bei einigen nicht funktioniert. In der etc-resolve.conf, da steht drin, wie die Nameserver heißen. Und das sind, die haben Sie auch? Okay. Also das ist halt automatisch generiert hier durch das FOM-Netzwerk. Okay, wie viele sind davon betroffen, die jetzt kein Netz haben?
Bottleneck-User?
2. Ja, also dann würde ich Sie bitten, einfach beim Nachbarn sich das mit anzugucken, was wir dann machen, weil das kann sonst jetzt ewig dauern, bis wir rausfinden, wo bei Ihnen die Konfiguration kaputt ist. Ja, okay, die Idee ist, dass Sie in Ihre apt-Konfigurationsdatei reinschauen, also in diese Datei etc apt-sources-list. Und dann schauen, eventuell haben Sie diese Zeile schon drin, vielleicht ist die auch auskommentiert. Jedenfalls wollen Sie, dass die Zeile da angegeben ist. Und das CD-Repository, das sollten Sie austragen dabei. Ja, das sollte also nicht mehr zu sehen sein, indem Sie einfach eine Raute davor schreiben. Und das können Sie mal ausprobieren. Und dann sollen Sie die Paketlisten aktualisieren und dann versuchen, Software nachzuinstallieren. Da wir jetzt irgendwie nicht das beste und schnellste Netz vielleicht haben, nehmen wir da nicht N-Edit, sondern ich suche dann mal eben was raus. Man könnte es mit Nano versuchen. Nano ist schon installiert, vielleicht bei Ihnen nicht. Das müssen wir dann sehen. Also schauen Sie erstmal, dass Sie praktisch den Eintrag reinkriegen in diese Konfigurationsdatei. Ich gehe nochmal auf die Folie zurück. Ja, das alte CD-Repo, wenn es noch eingetragen ist, das ist austragen und dann praktisch mit apt-get-update die Paketliste aktualisieren. Ja, das ist ja ein Ping, der funktioniert, den müssen Sie abbrechen mit Ctrl-C. Das heißt, dass Sie online sind. Der zeigt Ihnen so lange immer wieder die Antwortzeiten von dem Ping an, bis Sie sagen, es reicht. Ja, nee, Sie brauchen es nicht. Also das ist jetzt nur, um das einfach mal auszuprobieren. Da haben Sie ja auch apt drauf, ne? Das ist ein Unity mit Ubuntu. Ja. Ja, ja. Nicht wirklich. Das neue Ubuntu ist eigentlich näher an der Netbook Edition dran als.
Ja, aber deswegen wurde doch, ich glaube, die haben das zusammengeführt. Also
ja. Gibt es keine separate Netbook Edition. Genau, ja. Aber Sie können von der alten Version ein Upgrade auf die 11.04, müssen Sie machen können.
Ich habe Upgrade angeboten bekommen.
Ja, aber Sie können es halt von Hand. Von Hand können Sie es machen. Was haben Sie denn in den Repos drinstehen? In der apt sources list? Ich hätte jetzt einfach in die Datei reingeguckt. Ja, less sources list.
Ganz normale Paketzellen. Also ich habe da selbst noch keine
Maverick. Ja, also wenn Sie da das Maverick austauschen durch den Namen der aktuellen, ich weiß jetzt nicht, wie die gerade heißt, dann müsste es möglich sein, das darüber auszutauschen. Weil die Netbook Edition unterscheidet sich eigentlich nur dadurch, dass eine andere Vorauswahl von Paketen installiert wird. Das ist eine normale Distribution.
Okay. Mehr will ich lieber über die Leitung zu
Hause. Ja.
Wo genau diese Konfigurationsdatei soll das eingeben?
Das ist in etc apt und dann die Datei Sources List. Mhm. Da sind sie auch schon drin. Mhm. Und dann halt schauen, dass Sie diese Zeile drin haben. In Ihrem Fall, hier haben Sie nur die Updates und...
Das ist diese Zeile hier. Squeezes.
Nee, das ist immer noch Updates. Die sehen so ähnlich aus. Sie können praktisch da oben diese Zeile können Sie kopieren und das Updates rausschmeißen aus der Kopie.
Ah ja, die hier quasi. Oder?
Genau. Und dann noch das darüber auskommentieren, die CD. Das VI. Wissen Sie, wie Sie den bedienen?
Nee.
Okay. Fahren Sie mit den Cursor-Tasten dahin, wo Sie was eingeben wollen. Ja, gehen Sie besser in eine leere Zeile. So, okay. I, kleines I. Jetzt sind Sie im Eingabemodus. Und wenn Sie die komplett kopieren wollen, dann könnten Sie versuchen...
mit der Maustaste. Ne?
Ja, aber die funktioniert nicht in der Emulation. Also dann werden sie es abtippen müssen. Es sei denn, ups, was ist das? Dann müssen sie es einfach abschreiben.
Okay.
Und welche sollen wir auskommentieren?
Die mit dem CD-Repository. Da haben sie von der ursprünglichen Installation, haben sie das da, der CD-ROM, genau, das einfach weg. Der ist schon auskommentiert.
Ach, das ist ein Haupttelefon.
Thank you.